Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Susanne Führer.
Hallo und guten Tag. Zu Gast ist heute die Rechtsanwältin Christina Klemm, Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht in Berlin. Herzlich willkommen, Frau Klemm.
Vielen Dank für die Einladung.
Sie haben sich ja vor allem einen Namen gemacht auf dem Gebiet der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen. Sie vertreten auch Menschen, die Opfer von zum Beispiel rassistischen Gewalttaten geworden sind. Das klingt alles nach sehr hartem Stoff, also nach nicht nur körperlichen Verletzungen, Traumatisierungen. Erleben Sie eigentlich auch mal Lustiges während Ihrer Arbeit?
Ja, ich erlebe auf verschiedenen Ebenen sehr lustige Dinge. Das eine ist tatsächlich auch, dass es durchaus mit viel Freude ist, mit den Mandantinnen umzugehen. Wir haben da auch viel Spaß miteinander. Da wundert man sich immer, aber in meinem Bürozimmer wird wirklich viel gelacht auch. Es ist auch im Gericht manchmal lustig, weil es auch so absurd ist, was da geschieht. Häufig ist es ja auch so, dass diese Taten sind ja vorbei, meistens sind die vorbei, wenn die Betroffenen zu mir kommen. Und gut durch diese Verfahren zu gehen, kann auch wirklich befreiend und sehr schön sein. Und dann kann man eben auch mal danach irgendwie sich lustig machen über bestimmte Dinge, vielleicht auch mal über den Täter, vielleicht ja über diese gesamte Verfahrenssituation. Und dann macht es häufig auch sehr viel Spaß mit den Kollegen und Kolleginnen. Also doch, es gibt auch viel Spaß in meinem Leben.
Okay, das freut mich zu hören. Die Rechtsanwältin Christina Klemm betreibt gemeinsam mit mehreren Kolleginnen eine Kanzlei in Berlin. Rechtsanwälte und Anwältinnen natürlich auch sind unabhängig oder sollten es zumindest sein und parteilich, weil sie ja ihre Mandanten vertreten. Das heißt, sie können sich ihre Fälle aussuchen. Frau Klemm, wann lehnen Sie eigentlich ein Mandat ab?
Also ich lehne tatsächlich sehr viele Mandate ab. Ich mache das abhängig von dem, also gerade im Strafrecht, von dem, was der Person vorgeworfen wird. Tatsächlich nicht davon, was die Person mir selbst erzählt, sondern wenn jemand kommt mit einem bestimmten Vorwurf, dann überlege ich mir, wenn dieser Vorwurf zuträfe, ob ich die Person vertreten möchte, also ob ich so viel Zeit aufwenden möchte, vielleicht auch, ob ich das politisch sinnvoll finde, aber eben auch, ob ich meine Energie, meine Arbeitskraft jemanden geben möchte in einem solchen Verfahren. Das heißt, ich mache es nicht, wenn jemandem eine Sexualstraftat vorgeworfen wird. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt entscheiden würde, ob die Person tatsächlich eine Sexualstraftat begangen hat, sondern einfach nur nach dem Vorwurf. Oder auch eben, wenn jemandem vorgeworfen wird, eine rassistische Tat begangen zu haben oder eine neonazistische. Also all diese Gebiete, in denen ich die Nebenklage, also die Betroffenen vertrete, in denen vertrete ich umgekehrt dann nicht die beschuldigten Personen.
Mhm. Sie haben das gerade gesagt, Sie vertreten die Nebenklage. Was heißt denn das eigentlich, wenn Sie das mal uns Nicht-Juristen erklären können?
Nebenklage bedeutet, dass bei bestimmten Delikten, die ganz besonders die Personen betreffen, also die eben wegen körperlicher Gewalt, sexualisierter Gewalt, erheblicher Gewalt eben, in diesen Verfahren sollen die Betroffenen, also die Opfer der Straftaten, nicht nur Objekt des Verfahrens sein, sondern auch eine eigene Subjektstellung haben. Das heißt, sie können eigene Anträge stellen, sie können eben dieses Verfahren selbst gestalten und zwar unabhängig und neben der Staatsanwaltschaft, weil eben eigene Interessen bestehen.
Da ist jetzt ein Mann angeklagt, wird der Vergewaltigung beschuldigt, der Täter, und dann wäre das Opfer, die Frau wäre nur Zeugin.
Genau,
normalerweise geht es gar nicht sozusagen um sie.
So. Genau, es geht ja auch, der Mittelpunkt des Strafverfahrens ist natürlich immer die beschuldigte oder dann angeklagte Person.
Ja.
Denn es geht ja darum, den staatlichen Strafanspruch gegen diese Person durchzusetzen. Und die Frage auch, ob der Staat tatsächlich dieser Person die Freiheit nehmen kann oder sie bestrafen darf. Deswegen ist das immer die Hauptperson. Aber eben Opfer bestimmter Straftaten müssen eben in diesem Verfahren dann als Zeugen oder Zeuginnen aussagen. Und um sie nicht nur eben als Objekt zu lassen, überhaupt nicht zu wissen, worum es geht, sie befragen zu lassen ohne anwaltlichen Beistand, sie eben auch selbst, also ihre eigene Position vertreten zu dürfen quasi, dafür ist die Nebenklage da.
Sie haben gerade gesagt, auf die Frage, wann Sie ein Mandat ablehnen, dass Sie das unabhängig davon machen, ob Sie jetzt denken, dass die Person schuldig ist oder nicht. Das ist ja was, so ein Punkt, der ja, glaube ich, nicht wenige Menschen irritiert, die nicht Anwälte sind, dass es den Anwälten offenkundig gar nicht so sehr um die Wahrheit geht oder um Gerechtigkeit, sondern eigentlich nur um ihre Mandanten. Ich weiß nicht, braucht man dafür so ein bisschen so eine besondere intellektuelle oder auch emotionale Verfasstheit, dass man sich davon so vollkommen lösen kann?
Na, das sind ja jetzt mehrere Fragen in einem. Kann man das? Ja, man kann das, denn es geht um das rechtsstaatliche Verfahren. Es geht darum, ob jemand tatsächlich verurteilt werden kann für eine Straftat und dies mit rechtsstaatlichen Mitteln, dieses Urteil gefunden worden ist. Und deswegen muss ich nicht unbedingt wissen oder verstehen, ob diese Person das getan hat oder nicht, sondern ich muss darauf sehen, läuft dieses Verfahren richtig? Und es macht mir auch als Verteidigerin, ist das durchaus manchmal auch vielleicht einfacher oder vielleicht bin ich manchmal besser, wenn ich nicht tatsächlich weiß, was geschehen ist. Und deswegen ist es für mich wichtig, mir zu überlegen, wenn es denn geschehen wäre, würde ich das machen wollen. Und auf der anderen Seite, bei der Nebenklagevertretung ist es ein bisschen schwieriger, denn dort hat man natürlich Menschen, die einem erzählen, was ihnen widerfahren ist und die eben häufig auch also schwer traumatisiert sind, sehr unter diesen Taten leiden. Und da ist man inhaltlich durchaus oft näher dran, als wenn ich verteidige.
Ich habe eingangs gesagt, und das ist eine Beschreibung, die ich von Ihnen übernommen habe, Sie hätten sich spezialisiert auf dem Gebiet geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Was meinen Sie mit diesem geschlechtsspezifisch?
Naja, es geht darum, es geht nicht, also die Frage ist ja auch, wer ist eine Frau? Darüber könnten wir jetzt lange diskutieren. Ich könnte von weiblich gelesenen Personen sprechen, also von Menschen, die zugeordnet werden einem bestimmten Geschlecht. Und wenn diese Gewalt darauf beruht, weil man eben gegen dieses Geschlecht etwas unternehmen möchte, dann halte ich das für geschlechtsspezifische Gewalt. Also wir sind, glaube ich, oder viele, die in diesem Bereich tätig sind, sind die ganze Zeit auf der Suche nach dem richtigen Begriff. Unter geschlechtsspezifischer Gewalt kann man eben auch Taten, die transfeindlich sind, die LGBTIQ-feindlich sind. Also all diese, das ist ein sehr viel weiterer Begriff letztlich.
Ich habe es mir so erklärt, wenn ein Räuber ein Juweliergeschäft überfällt, dass es dann vielleicht wenig Unterschied macht, ob da jetzt eine Frau oder ein Mann arbeitet, die Person, die er niederschlägt, um an den Schmuck zu kommen. Aber bei der Partnerschaftsgewalt sind 80% der Opfer eben Frauen und nicht Männer. Also die Männer schlagen in großer Mehrheit die Frauen.
Genau, also das ist ja auch, macht sich dann auch fest, zum Beispiel an dem Begriff der Femizide oder Feminizide. Da ist das ja auch so, nicht jede Tötung einer Frau ist unbedingt ein Femizid. Aber wenn es darum geht, eine Frau zu töten aufgrund ihres Geschlechts und aufgrund der patriarchalen Struktur, die dahinter steht, dann ist es eben ein Femizid.
Rechtlich hat sich in den vergangenen Jahren in Deutschland ja eine ganze Menge getan. Da kommen wir vielleicht auch noch zu. Trotzdem erfährt immer noch jede dritte Frau in Deutschland in ihrem Leben Gewalt. Bei der Partnerschaftsgewalt sind, wie gesagt, 80% der Opfer Frauen. An jedem dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner umgebracht. Das ist ja alles bekannt so. Und trotzdem schreiben Sie in Ihrem Buch, und das hätte ich wirklich nicht erwartet, es sei die Regel, dass anzeigenden Frauen nicht geglaubt wird.
Ja, das muss man leider so sagen. Also es ist die Regel, wenn es keine sogenannten objektiven Beweismittel gibt. Ja? Also wenn eine Betroffene im Krankenhaus auf der Intensivstation liegt und mit vielen Messerstichen durchlöchert ist, dann wird ihr schon geglaubt, dass es da eine Körperverletzung gab oder vielleicht sogar einen Tötungsversuch. Wenn sie aber keine Spuren aufweist oder keine sehr spezifischen Spuren, was wir zum Beispiel bei fast allen Sexualdelikten haben, wir wissen, dass eigentlich Vergewaltigungen spurenlos bleiben. Es sei denn, es gibt da eine brutale Vorgehensweise. Aber im Regelfall ist eine Vergewaltigung völlig ohne jede Spur. Und in dem Moment gibt es ein sehr großes Misstrauen. Und man denkt eben eher, nee, die Frau hat das erfunden. Es gäbe bestimmte Gründe, warum Frauen auch solche Taten erfinden würden. Es gibt unglaublich viele Mythen, warum Personen oder eben gerade weibliche Personen erfinden, also solche Straftaten erfinden würden, etc. Also die Regel ist eher, man glaubt nicht.
Im Deutschlandfunk Kultur spreche ich heute mit der Rechtsanwältin Christina Klemm. Sie hat 2020 ein Buch veröffentlicht, Akteneinsicht heißt es, in dem sie Fallgeschichten erzählt, die tatsächlichen Ereignissen nachempfunden sind, aber in dieser Form nicht stattgefunden haben, so heißt es vorweg. Warum haben Sie diesen Weg gewählt, Frau Klemm? Warum haben Sie keine tatsächlichen Ereignisse erzählt? Ein bisschen verfremdet natürlich, Datenschutz.
Genau, Datenschutz. Ich muss Persönlichkeitsrechte schützen. Und das Problem ist, dass wenn man, ich bin ja eine Person in diesen Geschichten, und wenn ich unter meinem echten Namen etwas veröffentliche, dann kann man diese Geschichten, auch wenn ich sie ein wenig verfremdet, also nur ein wenig verfremdet hätte, kann man sie finden. Um da eben meine Mandantinnen zu schützen, habe ich Fälle aufgeschrieben, die tatsächlich täglich so passieren, die auch immer wieder eben in Gerichtsverhandlungen genau so dargestellt sind, aber es sind eben verschiedene, also es sind Konstellationen, nicht echte Fälle.
Und immer wieder kommen Sie in dem Buch zu dem Punkt, Sie haben das gerade so ein bisschen anklingen lassen, wie schwer es für die Opfer ist, auszusagen, oder sagen wir mal für die mutmaßlichen Opfer, weil die eben häufig hart befragt werden. Schließlich geht es ja darum, ob ein Mensch ins Gefängnis geht oder nicht. Und das Gericht kann ja nicht wissen, ob die Zeugin wirklich ein Opfer ist oder es nur vorspiegelt. Also gibt es irgendwie einen Ausweg aus diesem Dilemma? Denn es gilt ja die Unschuldsvermutung für den Angeklagten.
Genau, die gilt, die soll auch gelten. Die Unschuldsvermutung ist ein sehr hohes Gut, das sollten wir nicht dran rütteln, auf gar keinen Fall. Und man kann natürlich nicht sagen, dass jede Person, die aussagt, sie sei Opfer einer schweren Straftat geworden, dass das auch stimmt. Ich würde vorschlagen, wir haben jetzt zum Beispiel endlich einen neuen Begriff in der Strafprozessordnung, dass die Person Verletzte heißt, egal ob es nachgewiesen wird oder nicht. Wir müssen nicht mehr von mutmaßlich sprechen, sondern wir können annehmen, die ist Verletzte. Ob die Straftat stattgefunden hat, das entscheidet am Ende das Gericht oder ob sie nachgewiesen werden kann. Ich denke, man sollte aber, so wie wir die Unschuldsvermutung haben, so etwas wie eine Opfervermutung in einem Strafverfahren haben. Also genau der gleiche abstrakte Gedanke, der eben heißt, ich habe eine Person, die sich selbst als Verletzte bezeichnet, so lange so zu behandeln, als sei sie es auch. Und genauso respektvoll mit ihr umzugehen. Und das ist ja ein großes Problem. Es ist gar nicht unbedingt das Problem, dass kritisch nachgefragt wird, sondern dass das respektlos geschieht. Oder dass,
können Sie mal ein Beispiel nennen, was Sie meinen?
Diese ganze Stimmung in dem Verfahren, dann muss man auch, also man muss mal davon ausgehen, von einer Verletzten, die eine Vergewaltigung angezeigt hat und möglicherweise schwer traumatisiert ist. Die sitzt dann in einem Gerichtssaal, die sitzt in der Regel der oder den angeklagten Personen gegenüber, die sieht sie. Dann gibt es da Verteidiger und Verteidigerinnen. Dann gibt es da eine große Strafkammer. Das sind 5 Personen, die vor ihr sitzen. Dann gibt es jemanden von der Staatsanwaltschaft. Wenn da zum Beispiel die Person kommt und dann doch zu einem Objekt degradiert wird, in der ihr noch nicht mal gesagt wird, guten Tag, schön, dass Sie da sind, sondern einfach nur eben gesagt wird, Sie sind hier als Zeugin und Sie haben die Wahrheit zu sagen, und ihr nicht erklärt wird, wer ist hier eigentlich, was sind die Funktionen der Person, der anwesenden Person. Schon das alleine verunsichert natürlich sehr. Statt tatsächlich zu sagen, es freut uns, dass Sie hier sind, Sie haben eine wichtige Funktion in unserem Verfahren, bitte schildern Sie das. Und dann eben auch bei den Fragen sich tatsächlich zu überlegen, sind alle Fragen wichtig? Sind sie wirklich zur Aufklärung des Sachverhaltes entscheidend? Und da trauen sich die Gerichte häufig nicht, Einhalt zu gebieten. Zum Beispiel gerade bei Sexualstrafverfahren, da die gesamte Lebensgeschichte der Betroffenen aufgerollt wird und alles aufgerollt wird, mit wem sie wann welchen Sex hatte, das erste Mal und das letzte Mal und wie es ihr jetzt geht und ob sie auch künftig noch weiter Sex hat. Und dafür ist Voraussetzung aber, dass man weiß, worum es geht. Ja, so, und dass man auch fortgebildet ist. Zum Beispiel, wenn man solchen Vergewaltigungsmythen zum Beispiel unterliegt und denkt, ein echtes Opfer einer Sexualstraftat könnte keinen Sex mehr haben, dann macht die Frage Sinn, haben Sie denn nach der Tat noch Sex? Wenn man weiß, es gibt Opfer, die machen das so und es gibt welche, die sind so und alle verarbeiten das unterschiedlich, dann macht diese Frage überhaupt gar keinen Sinn.
Das heißt, es besteht immer die Gefahr auch einer Retraumatisierung durch so ein Verfahren. Gibt es eben auch Fälle, wo Sie als Rechtsanwältin sagen, lassen Sie das lieber bleiben mit der Anzeige?
Also in der Regel ist es ja so, dass die Betroffenen zu mir kommen, wenn sie schon Anzeigen erstattet haben. Das ist gar nicht die Überlegung. Wenn sie zu mir kommen, dann geht es häufig um sexualisierte Gewalt in der Kindheit. Und dann prüfe ich natürlich, ob das rechtlich überhaupt noch verfolgbar ist, ob es verjährt ist etc. Ansonsten steht es mir nicht zu einer Anzeige zu raten oder dagegen. Was ich versuche, ist, meine Mandantinnen in die Situation zu versetzen, dass sie verstehen, was auf sie zukommt. Und das schöne ich nicht, sondern erkläre sehr genau, was passiert, wie diese Verfahren ablaufen, welche Konsequenzen daraus auch zu ziehen sind. Und manchmal ist es so, dass es einfach wichtig ist, anzuzeigen. Es ist gar nicht so wichtig, dass jemand tatsächlich am Ende verurteilt wird, sondern es ist wichtig, also gerade bei, wenn es im sozialen Nahraum ist, die Gewalt, dann geht es manchmal darum, so ein Schweigen zu brechen. Ja, tatsächlich zu sagen, ich will, dass es eine staatliche Stelle jedenfalls mal gehört hat. Ich will auch, dass der Beschuldigte das weiß, dass ich das nicht weiter hinnehme. Also ich habe zum Beispiel immer wieder Mandantinnen, die kommen zu mir, die haben vor vielen Jahren sexuellen Missbrauch in der Familie erlebt und jetzt gibt es auf einmal eine Nichte, die in dem gleichen Alter ist, ne, so. Und von der sie weiß, oh, die kommt vielleicht zu dem Täter jetzt als Enkelkind. Häufig geht es ja bei diesen Strafanzeigen tatsächlich darum, weitere Straftaten zu verhindern. Und dann überlegen wir das. Und dann kann es natürlich sein, dass am Ende keine Verurteilung rauskommt. Aber es ist eben dieses Geheimnis gebrochen und der Täter vielleicht auch gewarnt. Einfach mal gewarnt, und also dass er das nicht tun soll.
Wenn wir nochmal zu diesem Punkt kommen, Vergewaltigung, Retraumatisierung durch die Befragung, durch die vielen Befragungen, gäbe es denn eigentlich Alternativen Ihrer Ansicht nach zum Strafprozess? Das wird ja auch immer mal wieder diskutiert.
Ja, man kann sich natürlich fragen, ob der Strafprozess überhaupt das Richtige ist, weil die Verletzten ja gar nichts am Ende davon haben. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, wie wichtig es für Betroffene ist, dass es eine staatliche Stelle gibt, die mal sagt, das war Unrecht, das ist, was ihnen hier widerfahren ist. Also für Verletzte bedeuten diese Verfahren sehr viel. Aber ich denke auch, es wäre vielleicht wichtiger, Entschädigungsverfahren zu machen. Es wäre wichtiger, auch über andere Strafen nachzudenken. Wenn wir zum Beispiel über Gewalt im sozialen Nahraum, also sogenannter Partnerschaftsgewalt, sprechen, da ist es häufig so, das gehen wir auch von dem Beispiel aus, also dass die Ex-Partnerinnen, die Ex-Frauen, die möchten gar nicht, dass ihr Ex-Mann ins Gefängnis kommt, weil sie zum Beispiel ihren Kindern nicht zumuten wollen, dass der Vater im Gefängnis ist oder weil sie auch von dem Unterhalt abhängig sind. Also sie zerstören ihre eigene ökonomische Grundlage. Also da wären ganz andere Strafen oder Folgen dieser Straftaten wichtig. Und da ist das deutsche Rechtssystem noch nicht besonders weit, geschweige denn kreativ.
Christina Klemm ist Rechtsanwältin in Berlin, Fachanwältin für Strafrecht und Familienrecht. Publiziert auch viel, hat ein Buch geschrieben. Und wenn man diesem Buch folgt, Frau Klemm, dann gibt es in Deutschland nicht wenige Richterinnen und Richter, die einem rassistischen oder auch frauenfeindlichen oder auch islamophoben Weltbild anhängen. Sind das eigentlich persönliche Erfahrungen von Ihnen oder gibt es Studien dazu?
Es gibt leider noch sehr wenig dazu. Es gibt ein relativ neues Buch, das heißt Rechte Richter, von einem Herrn Wagner ist das geschrieben. Es gibt ja im Moment diesen hoffentlich doch größer werdenden Skandal, dass der ehemalige AfD-Abgeordnete Herr Mayer wieder in den Richterdienst zurückkehren darf, wohl.
In Sachsen.
In Sachsen, genau. So, es gibt insgesamt eben sehr wenig Studien, so wie wir auch immer noch keine Studie haben über Rechtsextremismus im Militär oder bei der Polizei. All das fehlt ja und ich hoffe sehr, dass das irgendwann nachgeholt wird und dass es wenigstens gelingt, Verfassungsfeinde nicht in den Richterdienst zu lassen.
Also es sind mehr persönliche Beobachtungen, die Sie gemacht
haben. Genau, das sind persönliche Beobachtungen. Ich habe natürlich auch rumgefragt bei Kollegen und Kolleginnen. Ich habe auch ein paar Stellen zitiert. Also eine Studie über Sexismus in den deutschen Gerichten, das gibt es nicht. Das gibt es auch nicht bei der Polizei oder beim Militär. Das gibt es nicht in der Lehrerinnenschaft. Das gibt es nirgendwo. So weit sind wir leider noch nicht, würde ich sagen. Das wäre also richtig und wichtig. Und wichtig wäre auch überhaupt mal eine Sensibilisierung zu bekommen, dass es das als riesiges Problem gibt. Also im Moment schaut da noch überhaupt niemand hin.
Sie fordern auf jeden Fall eine verpflichtende Fortbildung für die Richterschaft im Bereich des Opferschutzes. Ich glaube, das erklärt sich jetzt ganz gut durch Ihre Ausführungen vorhin, wie eben die Verletzten befragt werden dürfen und wie man sie vielleicht besser nicht befragen sollte. Und eine Supervision wäre auch gut, schreiben Sie. Wie ist das eigentlich mit Ihnen? Haben Sie, ich stelle mir Ihre Arbeit ja auch als belastend vor. Haben Sie Fortbildung, Supervision?
Also eine Supervision für die Richterinnenschaft habe ich nicht gefordert. Das wäre natürlich sinnvoll. Wie das
so schreiben Sie das ja. Es wäre sinnvoll. Okay, ist keine Forderung. Ja.
Genau. Ich glaube aber, da ging es mir eher darum, dass man sich mal überhaupt andere Verhandlungen ansieht, überhaupt mal voneinander lernt. Das ist ein großes Glück, das ich habe, da ich beide Seiten kenne, dass ich auch sehr viele Kollegen und Kolleginnen bei der Arbeit beobachten kann. Ich also sehe wenigstens, was andere machen. Ich sehe ja, wenn ich eine Nebenklage vertrete, auch die VerteidigerInnen und umgekehrt auch. Also da kann ich viel lernen voneinander. Ich mache natürlich Fortbildungen, das muss ich schon machen, weil ich eben Fachanwältin bin. Da hat man eine Fortbildungsverpflichtung. Ich mache manchmal auch Supervision. Das mache ich viel zu wenig. Und natürlich ist es so, dass wir, das sind ja eben tatsächlich häufig auch sehr schwierige Themen. Wir haben mit schwerster Gewalt zu tun. Ich vertrete immer wieder Angehörige von Tötungsopfern zum Beispiel. Das geht auch nicht ganz spurlos an einem vorbei. Und dann mache ich eben manchmal auch persönlich Supervision.
Und ich habe so den Eindruck gewonnen durch Ihr Buch, dass Sie auch so je nach Anforderung auch mal aus der Robe der Anwältin rausschlüpfen und dann mal mütterliche Freundin sind, Therapeutin, Beichtmutter, so etwas in der Art.
Jetzt bin ich mütterlich, früher bin ich eben schon so alt, dass ich das bin. Irgendwann werde ich großmütterliche Freundin. Nein, ich versuche schon, die Rolle nicht zu verlassen. Wir haben seit ein paar Jahren das Institut der psychosozialen Prozessbegleitung. Das heißt, dass die Verletzten durchaus eine geschulte Person an ihre Seite bekommen. Häufig aber bin ich natürlich allein. Ich habe immer wieder MandantInnen auch zur Krisenstation gebracht. Ich habe sie abgeholt, damit sie es morgens schaffen, überhaupt ins Gericht zu kommen. Und in vielen Pausen gesprochen und irgendwie versucht, sie auch wieder aufzupäppeln. Und genau, also es gibt immer wieder Situationen, aus denen, also ich bin nicht nur eine reine Juristin, aber ich bin eben auch keine Sozialarbeiterin oder Psychologin. Deswegen versuche ich, diese Grenzen immer einzuhalten, aber das geht nicht immer.
Ob Christina Klemm wirklich alt ist oder nicht, liegt natürlich im Auge der Betrachter. Also auf jeden Fall wurde sie 1967 geboren, das kann ich verraten. Ich glaube in München, ich weiß es gar nicht so genau. Und hat Jura in Freiburg und Berlin studiert, ist seit gut 2,5 Jahrzehnten Rechtsanwältin. Erzählen Sie mal, Frau Klemm, wie sind Sie denn zur Juristerei gekommen?
Ich wollte alles andere machen als Juristin werden.
Aha, Volltreffer.
Genau, dann habe ich...
Warum? Waren Ihre Eltern Juristen?
Ja, mein Vater war also auch Jurist, aber der war Wirtschaftsprüfer, also in einem anderen Gebiet tätig. Aber das war, glaube ich, so das Letzte, was ich eigentlich werden wollte. Ich wollte mal Fotografin werden, dann bin ich gereist. Also alles Mögliche wollte ich machen. Dann habe ich Politik studiert. Und in dem Politikstudium merkte ich, ich bin nicht so die Wissenschaftlerin, würde ich sagen. Und außerdem fiel es mir schwer, immer zu begründen, wofür man da ist. Und dann habe ich Jura studiert im Nebenfach und bin dann umgeschwenkt und habe dann im Hauptfach Jura studiert und das dann auch relativ schnell abgeschlossen.
Aber warum? Also was hat Sie da angetrieben?
Naja, ich war erstaunlicherweise doch sehr früh schon politisch aktiv. Ich war schon als Schülerin bei Amnesty. Dann
also der Typ alles Klassensprecherin immer ja, für die genau. Gerechtigkeit in genau, der natürlich. Welt.
Genau, okay. Ich war auch schon immer Klassensprecherin und bin schon also früher nach Wackersdorf gefahren und war auf Demos schon auch sehr jung und war lange in einer Gruppe gegen den Paragraphen 218, der ja immer noch nicht abgeschafft ist. Und bei allen möglichen war dann immer noch, mein Herz hängt an der antifaschistischen Arbeit. Auch das habe ich immer gemacht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, mit Jura kann man da ganz gut auch etwas machen, kann man versuchen, die Gesellschaft zu verändern, die Betroffenen zu vertreten, aber eben auch bestimmte staatlichen Strukturen mit bekämpfen, die ich für nicht sinnvoll erachte.
Das ist ja kein leichtes Studienfach. Jura ist ja mehr so berüchtigt. Sind Sie leicht oder schwer durchs Studium gekommen?
Ehrlich gesagt bin ich total leicht durch das Studium gekommen, aber eher, weil ich, glaube ich, viel Glück habe und weil ich sehr starke Nerven habe. Viele scheitern, glaube ich, an Prüfungsangst. Ich bin jetzt eher der Typ, die in Prüfungen besser ist als sonst. Und deswegen war das für mich nicht schwierig. Ich glaube aber, es ist jetzt schwerer geworden.
Sie sind Rechtsanwältin seit 1996. Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Fall?
Ja, ich erinnere mich an meinen ersten Fall. Das war noch als Assessorin, als ich noch gar nicht zugelassen war als Rechtsanwältin, sondern eine Kollegin vertreten habe. Und das war direkt von einer großen Strafkammer mit einem, also so dem Typ Herrscher im Gerichtssaal. Und ich habe mich gemeldet und dann sagt er, na, die Kleine traut sich ja was. Das weiß ich immer noch genau. Ich weiß noch genau, wie der aussah und wie das war. Aber das war eine gute Schule. Ich erinnere mich auch noch an meinen zweiten Fall.
Und hat die Kleine ihre Sache gut gemacht?
Ich glaube, es war in Ordnung. Also, genau. Ich hatte dann relativ schnell ein anderes Verfahren. Ich weiß gar nicht mehr, wie das kam. Habe ich tatsächlich Kinder von einer getöteten Frau vertreten. Da bin ich dann ohnmächtig, also mir ist schlecht geworden im Gerichtssaal, weil ich dann das gerichtsmedizinische Gutachten da vorgetragen bekam und das noch gar nicht aushalten konnte. Aber das sind so Erfahrungen, die man macht. Ich glaube auch als junge Anwältin erlebt man natürlich auch sehr, sehr häufig, dass man nicht ernst genommen wird, dass man belächelt wird. Ich bin sehr froh, dass es jedenfalls so ist, dass wenn ich in den Gerichtssaal komme, dass man mir gegenüber respektvoll ist.
Es ist ja auch ein Beruf mit großer Verantwortung. Also wenn Sie schlampig arbeiten, kann das schwere Konsequenzen haben. Ist das manchmal vielleicht auch, oder war es mal eine Belastung für Sie in den ersten Jahren vielleicht?
Nö, das ist weiterhin eine Belastung. Bleibt eine Belastung. Das ist ein Beruf, da hat man schlaflose Nächte und wacht auf und denkt, oh Gott, das muss ich unbedingt noch machen oder wie formuliere ich das? Und ich halte es weiterhin für einen wichtigen Beruf und eine sehr ernsthafte Aufgabe. Und das belastet auch.
Christina Klemm ist Rechtsanwältin, die auch rechtspolitisch aktiv ist. Sie war in der Expertenkommission zur Reform des Sexualstrafrechts. Sie ist Anhörungsbeauftragte für die Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Und sie war auch schon mehrfach Sachverständige im Deutschen Bundestag, im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags. Frau Klemm, wie bewerten Sie eigentlich die Reformen der vergangenen Jahre und Jahrzehnte? Ich zähle mal so zwei Meilensteine vielleicht auf. Die Vergewaltigung in der Ehe ist unter Strafe gestellt. Das Sexualstrafrecht ruht auf dem Grundsatz Nein heißt Nein. Paragraph 219a wird jetzt abgeschafft. Das sind doch Fortschritte, oder?
Ja, das sind unbedingt Fortschritte. Also Änderung des Sexualstrafrechts 2016 war natürlich ein riesiger Schritt, weil man sich einfach vergegenwärtigen muss, dass vor dieser Änderung ganz viele Straftaten nicht als solche gewürdigt wurden. Ein Beispiel, der Überraschungsangriff. Ja? Also eine Frau steht in der U-Bahn, irgendjemand kommt von hinten und fasst ihr irgendwie mit der Hand unter den Rock. Dann war das vorher nicht strafbar und das ist es jetzt. So, oder an die Brust oder was auch immer. Das war alles nicht strafbar.
Das war nicht strafbar?
Nein, das war tatsächlich vorher nicht strafbar. Das war eine Zeit lang, wurde das so gehandhabt als Beleidigung, als tätliche Beleidigung, bis dann die Rechtsprechung so ein bisschen gekippt ist und gesagt hat, naja, also so richtig beleidigend ist das ja gar nicht. Das könnte ja auch eher eine Ehrbekundung sein, wenn man eben...
Klar, so, finden genau. Wir super, wir Frauen.
Wenn finden wir alle, können wir uns sofort vorstellen. Genau. So, deswegen, also bestimmte Sachverhalte waren nicht strafbar. Die Abschaffung des 219a ist großartig, auch längst über der Zeit, völlig absurd, dieser Paragraph. Ich finde ja auch, man muss den 218 auch abschaffen. Also wir können viele Dinge auch aus dem Strafgesetzbuch herausstreichen. Aber man muss sagen, es gibt ganz gute gesetzliche Initiativen. Es gibt auch ein paar, die ich nicht ganz so befürworte. Also zum Beispiel die Erhöhung des Strafrahmens jetzt bei den Missbrauchsdelikten. Das war ja vor 2 Jahren, glaube ich, ungefähr. Da denke ich, nein, wir haben eigentlich ganz gute Strafparagraphen und einfach nur die Höhen zu verschärfen, zu verändern, das ist ein bisschen populistisch und geht an der Sache vorbei. Ja? Weil was wir brauchen im Moment, würde ich sagen, sind nicht so viele gesetzlichen Änderungen, sondern es ist tatsächlich, wir brauchen viel mehr Kapazitäten. Wir brauchen viel bessere Schulungen bei den Ermittlungsbehörden. Wir brauchen viel mehr Prävention. Und eben auch Kapazitäten bei den Gerichten. Das ist ein riesiges Problem, das kostet aber auch leider viel mehr Geld.
Interessant finde ich ja, dass obwohl es jetzt all diese ja auch gesellschaftlich akzeptierten, glaube ich, kann man mal so sagen, gesetzlichen, aus unserer Warte Verbesserungen gibt, geht die Gewalt gegen Frauen trotzdem nicht zurück. Also weder die häusliche Gewalt noch die Tötungsdelikte in der Partnerschaft. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Naja, ich glaube, wir müssen endlich tatsächlich gesamtgesellschaftlich auch etwas ändern. Wir müssen über Männlichkeit sprechen, Männlichkeit adressieren, darüber nachdenken, warum geht denn diese Gewalt und ja auch vor allem eben von Männern aus? Was passiert da? Warum? Wir müssen in die Familien, man muss darüber nachdenken, was passiert eben in diesen Familien? Was passiert in der Erziehung? Wir wissen zum Beispiel, dass wahrscheinlich in jeder Klasse gibt es Kinder, Schulklasse, gibt es Kinder, die zu Hause Gewalt erleben zwischen den Eltern. Es gibt aber gar keinen Raum, darüber zu sprechen. Jedes Kind denkt immer noch, es ist ganz alleine. Und da Räume zu eröffnen, das zu thematisieren, Wege zu finden, wie man überhaupt darüber sprechen kann und insgesamt in einer anderen Form über diese geschlechtsspezifische Gewalt zu sprechen, auch in den Medien, auch in Spielfilmen, auch, also im deutschen Krimi sind ja die Frauen meistens irgendwie sowieso nur die Opfer und dann sind sie Leichen und dann sind sie meistens, ist das alles auch noch ganz hübsch gemacht, ja, so, dass das aber brutal und überhaupt nicht schön ist und dass es bei Vergewaltigung nicht um Sex geht, sondern um Gewalt und Erniedrigung, das wird immer noch nicht gezeigt und erst recht nicht wird gezeigt, wie die Betroffenen das überleben und wie sie weiterleben können und auch nicht, warum Täter das machen und wie sehr sie im Moment auch noch Rückhalt in der Gesellschaft erleben, wenn sie solche Taten begehen. Und also jeder von uns kennt wahrscheinlich eine betroffene Person von sexualisierter Gewalt oder Partnerschaftsgewalt, wenn wir das so nennen, aber niemand kennt einen Täter. Ja, niemand, also es gibt überhaupt gar keine Täter. Und darüber mal zu sprechen, dass natürlich nicht nur die Opfer, sondern auch die Täter unter uns sind und wir alle, die in unserem Freundeskreis haben und Bekanntenkreis, da ist, glaube ich, noch ein großes Stück Arbeit.
Es wird ja insgesamt sehr wenig über die Täter gesprochen. Klar, in diesen Strafverfahren und in den Krimis, wenn das wieder so ein durchgeknallter pathologischer Serienmörder ist, dann wird sehr viel drüber gesprochen. Aber die Fragen, die Sie gerade gestellt haben, warum machen Männer so etwas, was für ein Männerbild steckt dahinter, kümmern wir uns darum vielleicht zu wenig?
Ja, wir kümmern uns viel zu wenig und die Täter werden ja meistens so adressiert, als seien das eben die anderen. Ja, man hat das sehr gut sehen können bei dieser sogenannten Kölner Silvesternacht, als es dann darum ging, migrantische Personen zu beschuldigen, da wollten alle auf einmal eine Sexualstrafrechtsänderung, weil man das eben auch rassistisch sehen konnte. Aber zu sagen, dass die Täter auch zu einem Großteil eben weiße Deutsche sind, die überhaupt gar keinen Migrationshintergrund haben und die in allen sozialen Herkünften sich befinden. Ja, das geht eben vom Abteilungsleiter oder Aufsichtsratsvorsitzenden bis zu, also allen, ja, es können Lehrer sein, alle können Täter sein und auch überhaupt dieses Bild mal zu verändern. Und es ist eben nicht der durchgeknallte Psychopath, sondern in der Regel sind das ganz angepasste Menschen, die einen Freundeskreis haben, die eine Arbeit haben oder eben auch keine Arbeit haben, aber die so wie jeder andere auch sich gerieren. Und man kann es ihnen nicht ansehen. Auch das muss man mal davon endlich Abstand nehmen, zu denken, der, nie, nie würde der sowas tun. Das wissen wir nicht. Alle können es tun.
Ihre Frau schlagen.
Ja, ihre Frau schlagen, jemanden vergewaltigen, bis hin eben auch zu, und das ist ja dann die extremste Form der sogenannten Trennungstötungen zum Beispiel. Das sind nicht bestimmte Männer, sondern es kann jeder tun.
Frau Klemm, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie in Prüfungen besser sind als normalen Umständen. Jetzt stelle ich mir so vor, Sie müssten an Ihrem Beruf besonders das Reden vor Gericht lieben, wenn Sie dort flammende Reden halten können und alle auf Sie gucken.
Ja, das ist so. Wir haben ja die Schlussverträge, die Plädoyers. Und das ist durchaus eine gute Gelegenheit, auch nochmal zu erklären, darzustellen, was hier eigentlich das Problem ist und die eigene Sichtweise dort zu formulieren. Nicht jedes Plädoyer ist immer geglückt, muss man auch sagen. Aber manchmal gelingt es eben tatsächlich auch zu überzeugen. Das schönste Lob ist ja eigentlich dann, wenn die eigene Mandantin sagt, ja, Sie haben ja aus dem Herzen gesprochen. Genau das würde ich auch gerne formuliert haben. Manchmal gelingt es mir auch, dass meine eigenen Mandantinnen selbst auch einen Schlussvortrag halten oder selbst plädieren. Auch das ist durchaus beglückend, wenn man merkt, okay, die hat das jetzt hier für sich selbst wahrgenommen und kann hier darstellen, was das Problem eigentlich war.
Christina Klemm, danke für Ihren Besuch bei uns im Funkhaus.
Vielen Dank.
Und das Buch Akteneinsicht von Christina Klemm ist im Verlag Antje Kunstmann erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.